In meinem Portemonnaie habe ich ein kleines Kärtchen, das ist eigentlich immer dabei. Was meinen Sie wohl, was das für ein Kärtchen sein wird? Ich habe noch nicht so deutlich vernommen. Bitte? Krankenkassenkarte. Die habe ich nicht gemeint, die ist auch wichtig, ne? Scheckkarte. Oh, nee. Bitte? Organspendeausweis? Nee. Wer hat Personalausweis? Ja, das Ding. Das muss man eigentlich immer dabei haben, oder? Ja, ganz automatisch eigentlich. Wer in Deutschland unterwegs ist, muss sich ausweisen können. Ich weiß noch, mein erster Perso, da haben wir uns richtig bemüht, also ich habe mich bemüht, da gut auszusehen, so mit so einem schicken Pullover möglichst noch, eine frische Farbe und dann, lächeln, ist alles vorbei. Ne? Lächeln darf man heute nicht mehr auf dem Perso, geht nicht mehr. Ja, und vom Bild reden wir heute besser nicht. Als Erwachsener muss man in Deutschland, wenn man unterwegs ist, einen Perso mit sich führen. Ja, ob nun bei Behörden oder in gewissen Firmen oder Unternehmen, da braucht man seinen Ausweis. Zum Beispiel, wenn man in Geschäftsbeziehung treten will. Wir haben eben dieses Ausweissystem mit dem Perso entwickelt, womit man genau feststellen kann, mit wem man es zu tun hat. Manche Leute kennen wir persönlich, weil es vielleicht Nachbarn oder Freunde sind oder Verwandte. Andere kennt man überhaupt nicht und vielleicht auch nur vom Hörensagen. Mein erster Beruf war Bankkaufmann. Ich weiß noch genau, dass für die Eröffnung eines Sparkontos der Sparer genau identifiziert werden musste. Dazu gab es auf diesem kleinen grünen Vordruck, so groß wie eine Postkarte, auf der Vor- und Rückseite beschrieben, zum Ende hin zwei Möglichkeiten der Legitimation. Man konnte also auf zweierlei Weise dieses Thema erledigen. Entweder fragte man nach dem Personalausweis und trug die Personalausweisnummer mit der ausstellenden Behörde plus Ausstellungsdatum ein. Oder, wenn einem die Person gut bekannt war, dann hat man PERS.BEK. geschrieben, für persönlich bekannt. Das ging auch, wenn er denn persönlich bekannt war. Und dann musste man selber dazu unterschreiben. Nun, es gibt ja sicher auch je nach Region verschiedene Bekanntheitsgrade. In der Stadt ist man eher anonym, aber auf dem Lande, so wie hier bei uns, da kennt ja fast jeder jeden. Und wenn man von Leuten spricht und erklären will oder muss, wen man denn meint, dann gibt es ja auch manche Hilfsmittel. Bei meinem Vater war das so, der hieß Werner Wiegel. Er hatte seinen Namen von Richard Wiegel bekommen, meinem Großvater. Aber wenn man im Dorf von Werner Wiegel sprach und man das genauer sagen wollte oder überhaupt von Werner sprach, hat man immer Egges Werne gesagt. Also Eggers Werner. Wie kam das? Mein Großvater kam gebürtig aus Lüneburg und hat die Alma Eggers in Gödensdorf geheiratet. So, und Alma Eggers war eine Tochter von Karl Eggers und in der Nachbarschaft gibt es den Hof Eggers noch. Und der hat dann ein Grundstück zur Aussteuer gekriegt und hat da sein eigenes Haus gebaut und geheiratet, Karl Eggers. Und der hatte eine Tochter, die hieß Alma Eggers Und die hat den Richard Wiegel aus Lüneburg geheiratet. Der wollte Bauer werden. Ja, ist gelungen. Und wenn man dann von Werner, dem Sohn von Richard und Alma, gesprochen hat, da hat man Egges Werner gesagt, weil die Hofstelle hieß Eggers. So einfach ist das. Zu wem gehörst du? Wo kommst du her? Aus welcher Familie kommst du? Wie heißen deine Eltern? Und dann kommen vielleicht noch Fragen der Arbeit, die man macht dazu. Wenn man eine Identifikation einer Person vornehmen will, diese Fragen tauchen auf. Ich habe den Eindruck, in dem Predigttext für heute geht das ähnlich zu mit dem Thema der Identität. Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja Kapitel 63 und zwar die Verse 7 schon bis 16 und ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes noch einmal aufzustehen. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaten des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Denn er sprach, sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland in aller ihrer Not. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose. Wo ist denn nun, der aus dem Wasser zog den Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen Heiligen Geist in ihn gab? Der seinen herrlichen Arm zur Rechten des Mose gehen ließ, der die Wasser spaltete vor ihnen her, auf dass er sich einen ewigen Namen machte, der sie führte durch die Fluten, wie Rosse, die in der Wüste nicht straucheln, wie Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn uns zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, auf das du dir einen herrlichen Namen machtest. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Herr, nun segne du dein Wort an uns allen. Amen. Der Prophet Jesaja spricht in seinem Gebet vom Volk Gottes, von den Israeliten und von Gott selbst. Beide, das Volk Israel und Gott, werden von ihm umschrieben, wie sie sind, beziehungsweise wie sie sich verhalten oder verhalten haben. Sei, der du bist und tu, was du kannst. Das ist unser Thema. Das hängt mit der Identität zusammen. Sei, der du bist und tu, was du kannst, bezogen auf diese zwei Ebenen oder Parteien. Einmal bezogen auf das Volk Israel oder im umfassenden und auch uns betreffenden Sinn bezogen auf Gottes Kinder, Alten wie Neuen Testaments. Sei, der du bist und tu, was du kannst. Und dann bezogen auf Gott, wer er ist. Und was er tut, was ihn ausmacht im Sinne von Gott, sei du doch derjenige, der du bist und tu, was du kannst, was dir machbar ist. Kommen wir zu diesem ersten Beziehungsfeld, zu Gottes Volk oder zu seinen Kindern. Der Prophet Jesaja schaut sein Volk an, zu dem er auch gehört. Er schaut nicht nur seine Zeitgenossen an, sondern auch auf frühere Generationen. Und er stellt fest, dass es da einen Zwiespalt gibt. Es gab einmal dieses tiefe Verhältnis Gott und sein Volk Israel. Es gab einmal diese feste Beziehung Gott und sein auserwähltes Volk. Es gab einmal dieses innige Verhältnis zwischen dem lebendigen Gott und seinen geliebten und erlösten Kindern. Lange ist es her. Das war einmal. Damals, diese Befreiung aus Ägypten, sie wurde angedeutet, wie Gott sein Volk durch das Meer führte. Und nun ist alles anders. Das Volk hatte sich fremden Göttern zugewandt. Das Volk hatte seinen Schöpfer und Erlöser Gott verlassen. Sie hatten das verheißene und gelobte Land eingenommen, waren sesshaft geworden, hatten Heimat gefunden, wurden reicher. Und darüber ist ihnen das innige Verhältnis zu Gott abhanden gekommen. Sie dankten nicht mehr. Sie dachten nicht mehr an ihn, sondern nur noch an Wohlstand und Geld und Götter, die man sehen und anfassen konnte. Was für ein Dilemma. Was für ein Bundesbruch von Seiten des Volkes Gottes. Was für eine Katastrophe, was für ein Schmerz in Gottes Herzen, dass sein geliebtes und erlöstes Volk ihn stehen ließ. Ihn im Stich ließ. Sei der du bist und tu, was du kannst. Das war dem Volke Gottes tatsächlich abhanden gekommen. Ihre Identität stand zur Debatte. Wer Gottes Werke vergisst, seine großen Taten und Wunder, der riskiert Treuebruch, der riskiert die Gemeinschaft mit Gott, der riskiert seinen Lebensnerv. Gott hatte sein Volk mit Segen überschüttet. Sie waren ins gelobte Land eingezogen, sie hatten sich Häuser gebaut, sie sind reich geworden. Und dann kam der Abfall, dann kam alles anders. Wer nicht mehr dankt, der denkt nicht mehr lange über Gott nach. Und wer nicht mehr lange über Gott nachdenkt, der hat ihn bald verlassen und läuft anderen Göttern nach. In Vers 10 schreibt Jesaja von dieser tragischen Abwendung des Volkes von seinem Gott. Ich zitiere, aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Ich glaube, heute heißen diese Götter Wohlstand, Reichtum, manchmal auch Selbstverwirklichung. Im übertriebenen Sinne, versteht sich. Egoismus, Geltungssucht und so weiter und so weiter. Wer sich davon mitreißen lässt, der wird damit von Gott weggerissen. Diese Sogkraft ist ziemlich stark. Das wusste schon der Apostel Paulus. Er schrieb an die Christen in Rom Folgendes. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich lese diesen Vers noch einmal nach der Bibelübersetzung von Hermann Menge. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Was für eine starke Formulierung des Apostels. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Wer nach den Worten Jesu lebt, der haut andere nicht in die Pfanne, sondern ist barmherzig. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. So hat er es gesagt. Oder wer nach den Worten Jesu lebt, der richtet keinen Streit, sondern sucht. Der richtet keinen Streit an, sondern sucht den Frieden. So hat er nämlich gesagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder sollen und müssen auffallen in dieser Welt, sonst sind wir schon weltförmig geworden. Die Form, die uns ansteht, ist aber christusförmig. Wenn du ein Christ bist, dann sei einer, dem man es ansieht und anhört und der es anderen antut. Sie verstehen, was ich meine. Sei der du bist und tu, was du kannst. Die Frage der Identität. Und damit wirst du authentisch. Das ist doch das, was heute gefragt ist. Authentisch sein, authentisch Christ sein. Wenn Menschen um uns herum an unserem Wandel schon erkennen können, hoppla, der ist ja so anders oder hoppla, der redet ja so anders oder hoppla, der handelt ja so anders, ja, wie ein Christ eben. Super. So soll das sein, so hat Jesus sich das auch vorgestellt. Ich habe schon des Öfteren zitiert und das fasziniert mich immer wieder. In der Gemeinde in Antiochia im Neuen Testament kam diese Bezeichnung Christ für solche, die an Jesus Christus glaubten und ihm nachfolgten und nachahmten, zum ersten Mal auf. Ich lese uns einmal diese Passage in Apostelgeschichte 11. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Also Barnabas war ein Mitarbeiter oder Gründer der Gemeinde in Antiochia. Und Saulus ist der spätere Paulus, der hatte sich schon bekehrt und war nach Tarsus gezogen. Und als er, Barnabas, ihn, das ist Saulus, fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das muss ein ganz starker Moment für die Jesus-Jünger gewesen sein. Als die anderen Menschen in Antiochia sie als Christen bezeichneten. Das war nicht zu übersehen. Und auch nicht zu überhören. In dem Lied von Gerhard Terstegen, Ich bete an die Macht der Liebe, schreibt er ja zum so. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Und jetzt kommt's. Im Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Kommen wir noch zu diesem anderen Bezug unseres Themas. Sei der du bist und tu, was du kannst. Beziehen wir es also auf Gott. Jesaja hat in diesem seinen Gebet Gott ins Herz geschaut und ihn so umschrieben. Jesaja schreibt von der Gnade und Barmherzigkeit des Herrn, die ihn ausmachen. Vers 7 und 8. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaten des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Denn er sprach, sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland in all ihrer Not. Wir merken, dass Jesaja fasziniert ist von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Und er weiß, dass das von vielen Menschen, von den Generationen vor ihm so erfahren worden ist. Gott ist mir gnädig. Und wenn Gott einem gnädig ist, kann man aufleben. Davon leben wir ja selbst heute. Jesaja schreibt, dass Gott selbst sich aufgemacht hat, sein Volk zu retten aus lauter Liebe. Vers 9, nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Das ist doch mal eine Ansage. Er hat sie getragen. Ich glaube, in unserer Zeit brauchen wir das umso mehr, dass wir merken, wir werden getragen. Wir laufen immer so viel umher, ne? Wir sind so beschäftigt und vieles ist so auf dem Programm. Aber wenn wir ans Ziel kommen wollen, dann müssen wir eingestehen, wir brauchen jemanden, der uns trägt, weil diese Wegstrecke alleine geht nicht. Das schaffen wir nicht, aber er trägt sie. Er, Gott, hat sie zu allen Zeiten getragen, seine Kinder. Manchmal merken wir das sehr gut. Und an anderen Malen wünschten wir, dass wir das mehr merken würden. Aber tragen tut er uns trotzdem. Und schließlich beschreibt Jesaja Gott als Vater und Erlöser und macht das an seinem Namen fest. Vers 16, bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Das weiß man von alters her, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Das weiß man von alters her, dass Gott ein Vater ist, der sich über seine Kinder erbarmt. Das weiß man von alters her, dass Gott ein Retter und Erlöser ist. Übrigens, der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Wörtliche Übersetzung. Und so darf dieses Thema auch zu unserem Gebet, zu unserem Anruf Gottes werden. Sei der du bist und tu, was du kannst, Gott. Mit mir und mit dieser Welt. Sei du mir gnädig, sei mein Retter und Erlöser. Hilf mir und trage mich durch diese Schwierigkeit, durch diese Durststrecke, durch mein finsteres Tal. Durch meine schwierige Situation, erbarme dich meiner. Und das dürfen wir wissen, das lässt Gott sich nicht zweimal sagen. Wer sich dem Herrn hinhält, den hält er umso fester fest und lässt ihn nicht mehr los. Und darin bist du da bin ich geborgen. In seinem Arm, in seiner Hut, in seiner Gnade und auch in seiner Barmherzigkeit und Treue. Gott, sei der du bist und tu, was du kannst für mich. Und so will ich auch einer sein, was ich bin. Ein Christ, der Christus ähnelt in seinen Worten und Taten, in seiner Gesinnung. Und dann warten wir auf seine Erlösung, wie uns in dem Wochenspruch zugesagt wird. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wartet auf Gott und er wird kommen, uns zu erlösen. Aus unserer persönlichen Not, dass Erlösung für uns findet und uns trägt und dass er auch kommt, um einst seine Kinder zu erlösen und sich zu holen als seine Gemeinde. Gott, sei du, der du bist und tu, was du kannst. Und ich, dein Christ, möchte auch einer sein, der dem Christus ähnelt, meinem Herrn. Dazu helfe uns Gott. Amen.